Der positive radikale Flankeneffekt beschreibt den Mechanismus, dass die Abwertung einer radikaleren Gruppe zur Aufwertung einer moderateren führt, beziehungsweise zu mehr Akzeptanz der Moderaten und mehr Verständnis für die moderate Gruppe.
Du hörst Geistreich, den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast.
Was hat denn Ihr Protest bisher politisch verändert, außer dass, ich würde sagen, 90% der Gesellschaft sagt, das ist nicht richtig. Dieser Protest verhindert eine Mehrheit für Klimaschutz. Er treibt die Leute weg.
Das war Robert Habeck auf dem Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg über die Proteste der letzten Generation. Und unter anderem mit diesem Statement von ihm wollen wir uns heute beschäftigen und schauen uns dabei die Frage an, inwieweit diese Vorwürfe haltbar sind, und wollen uns außerdem auch potenzielle Gründe für den Strategiewechsel der letzten Generation anschauen, den sie Anfang des Jahres auf ihrer Website bekannt gegeben haben.
Und auf einer konkreteren Ebene dürft ihr euch darauf freuen, dass wir uns einmal öffentliches Feedback zur letzten Generation, vor allem nach den Protesten, die sie bisher gemacht haben, dass wir uns das anschauen. Außerdem gucken wir uns an, was ziviler Ungehorsam denn eigentlich ist. Und dann kommen wir zum Aktivisti-Dilemma und wir schauen uns den radikalen Flankeneffekt an. Jetzt haben wir schon ein paar Mal von wir gesprochen, aber wer sind wir denn eigentlich?
Genau, unsere Stimmen kennt ihr nämlich sehr wahrscheinlich noch nicht. Unsere Gesichter habt ihr vielleicht schon auf unserem Instagram-Account gesehen, falls ihr uns da schon folgt. Wenn nicht, geistreich-podcast. Ja, und ich bin Lisa. Ich benutze die Pronomen sie, ihr. Ich bin 22 und studiere Englisch und Geschichte in Münster, mittlerweile im Master. Ja, so viel zu mir. Wer bist du denn?
Ich bin Lea, ich benutze auch die Pronomen sie, ihr, bin relativ frisch 25 geworden schon und studiere in Würzburg Psychologie, gerade noch im Bachelor.
Und damit jetzt nochmal ganz offiziell auch herzlich willkommen aus dem Geistreich, herzlich willkommen zu unserer neuen Geistreich-Folge. Wir sind zurück aus unserer Wiederfindungsphase mit neuem Team und ein paar neuen Themen. Und ja, wir dürfen heute den Anfang machen. Und sollten euch aber auch schon ganz lieb grüßen vom restlichen Team. Die werdet ihr dann in der nächsten Zeit auch wieder hier hören.
Und einen Vorgeplänkelpunkt haben wir auch noch. Und zwar, ja, kann ich da, glaube ich, für uns beide sprechen. Wir stehen jetzt das erste Mal hier in der Öffentlichkeit und sind da etwas aufgeregt, uns öffentlich über Wissenschaftliches oder ja, Wissenschaft und Politisches zu äußern. Und wir möchten deswegen auch nochmal ausdrücklich betonen, dass wir offen sind für konstruktive Kritik. Und wir bitten tatsächlich darum, sollten uns irgendwelche sachlichen Fehler unterlaufen, dass ihr uns gerne darauf hinweisen dürft. Aber genauso natürlich auch, wenn wir in irgendeiner Form etwas Unsensibles, Verletzendes oder Diskriminierendes sagen sollten. Und natürlich kann auch gern alles andere an Feedback inklusive Positiven gerne bei uns eintrudeln. Und zwar könnt ihr uns alles Feedback schicken per Mail geistreich-podcast.de oder wie Lisa gerade schon meinte, auch natürlich per Insta geistreich-podcast. Und dann starten wir jetzt endlich langsam ein bisschen ins Thema. Und zwar erstmal noch mit der Frage, Lisa, wie stehst du denn zur letzten Generation?
Ja, das ist nämlich eine Frage, die, glaube ich, wichtig ist, dass wir die am Anfang einmal klären. Und zwar geht es mir auf jeden Fall so, dass auch losgelöst erstmal von der letzten Generation ich grundsätzlich Klimaaktivisti immer eher positiv gegenüberstehe. Und genau, ich möchte hier natürlich versuchen, so sachlich und forschend an das Thema heranzugehen wie möglich, kann aber nicht ausschließen, dass zwischen den Zeilen oder vielleicht auch mal ein bisschen deutlicher durchkommt, dass ja ich da doch Sympathien für hege grundsätzlich und dass das dann wahrscheinlich bemerkbar sein wird.
Ja, voll. Da kann ich mich auch einfach komplett anschließen. Und ja, mit diesen ganzen Disclaimern würde ich dann jetzt mal einleiten. Und zwar dachten wir uns, es ist sinnvoll, erstmal so eine Grundlage zu legen und über die Protestform der letzten Generation zu reden. Die meisten werden die Protestform, denke ich, mit der Klimakleberei assoziieren, also mit den Straßenblockaden, bei denen sich die Aktivisti mit Sekundenkleber auf häufig Autobahnen, aber nicht ausschließlich, festgeklebt haben. Ich kann schon mal so viel verraten, es war natürlich nicht das Einzige, wie die letzte Generation protestiert hat. Lisa, kennst du noch andere Protestformen? Kannst du dich noch an andere erinnern?
Andere Protestformen, die mir auf jeden Fall auch bekannt wären, wenn ich mich nicht jetzt unbedingt vorher mit dem Thema eingehend auseinandergesetzt hätte, wären besonders aus den Medien eben auch die Blockaden von Flughäfen, die, glaube ich, zwischendurch immer mal wieder ein Thema waren.
Ja, voll, genau, da hast du auf jeden Fall recht. Das hat auch stattgefunden, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Sie haben außerdem auch versucht, Häfen zu blockieren. Gestartet haben sie tatsächlich mit so einer ganz klassischen Form des zivilen Ungehorsams, und zwar dem Hungerstreik, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch nicht unter dem Namen der letzten Generation, aber aus der Gruppe, die den Hungerstreik gemacht hat, ist sie dann heraus entstanden. Andere Formen sind auch noch die Besetzung von Uniräumen und was, glaube ich, außerdem auch noch relativ viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, waren die symbolischen Angriffe auf Kunstwerke hinter Glas mit Kartoffelbrei oder Tomatensuppe vor allem. Zu den Forderungen, da haben sie auch so eine gewisse Entwicklung durchgemacht, ganz am Anfang. Zu Zeiten des Hungerstreiks haben sie Live-Gespräche mit den Kanzlerkandidatinnen, damals während der Bundestagswahl, gefordert. Und dann sind sie so ein bisschen Richtung Protest gegen Lebensmittelverschwendung gegangen. Dann kam die fossile Energiegewinnung und der Protest gegen Ölnutzung dazu. Und jetzt gegen Ende, die letzten Proteste, die man so mitbekommen haben, haben sich vor allem bezogen auf die Forderung von einer Verlängerung des 9-Euro-Tickets und einem Tempolimit von 100 km/h für Autobahnen. Und wie du auch gerade schon erwähnt hast, haben sie jetzt angekündigt, dass sie ab März 2024 neue Protestformen nutzen wollen. Sie waren ja jetzt in einer Pause und haben die letzten Monate nicht mehr protestiert. Und die neuen Protestformen, die sie angekündigt haben, sollen dann sein: ungehorsame Versammlungen statt Straßenblockaden. Und damit lösen sie sich wirklich von ihrer größten Protestform. Also auch wenn die anderen, die wir gerade aufgezählt haben, alle auch stattgefunden haben, waren die meisten Proteste, die stattgefunden haben, auf jeden Fall trotzdem die Klimaklebereien auf den Straßen. Außerdem haben sie sich vorgenommen, ab dem März, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, wird schon März gewesen sein. Also vielleicht hat man bis dahin auch schon einiges gehört. Mal schauen. Sie haben sich vorgenommen, öfter und mehr PolitikerInnen und andere Entscheiderinnen live vor Kamera öffentlich zu konfrontieren. Und sie möchten mehr Proteste bei Orten der fossilen Zerstörung, also sprich Ölpipelines, Flughäfen und den RWE-Betriebsgeländen. Dort möchten sie mehr protestieren. Wir wollen uns jetzt im Weiteren aber auf die bisherigen Protestformen beziehen und praktisch so eine Art Zwischenbilanz ziehen, um dann, wie vorhin auch schon gesagt, so ein bisschen vielleicht auch verstehen zu können, warum denn jetzt die letzte Generation ihre Taktik geändert haben könnte. Genau, und um das zu machen, hast du dich, Lisa, auch ein bisschen in der Medienlandschaft umgeguckt, welche Kritik denn so an die letzte Generation herangetragen wurde.
Ja, das erste Argument oder die erste Kritik, die häufig vorgebracht wird, ist eben, dass der letzten Generation eben Demokratiefeindlichkeit vorgeworfen wird, beziehungsweise dass eben ihre Protestform, also der zivile Ungehorsam, mit Demokratiefeindlichkeit gleichgesetzt wird. Genau da habe ich ein paar Zitate gesammelt oder ein paar Stimmungsbilder. Genau, und zwar, wenn man sich das Jahr 2022 zum Beispiel anguckt, einfach relativ präsent das Wort Ökoterroristen, was dann auch zum Unwort des Jahres wurde. Und beispielsweise der Soziologe Harald Welzer hat auch von einer radikalisierten Bewegung gesprochen, die eben antidemokratischen Protest ausübt. Und Alexander Dobrindt von der CSU hat vor der Entstehung einer Klima-RAF gewarnt und hielt es dafür sinnvoll, um weitere Radikalisierung irgendwie zu verhindern, dass härtere Strafen, also Gefängnisstrafen, ja, den Aktivisten, die angedroht werden. Wobei wir an dieser Stelle vielleicht einmal ganz klar sagen können, dass die RAF einfach absolut gar nichts mit zivilem Ungehorsam zu tun hat. Also dieser Vergleich ist unglaublich weit hergeholt. Beispielsweise auch Butz Peters, der viel über die RAF geforscht und geschrieben hat, eine Radikalisierung der letzten Generation nicht für ausgeschlossen, hält diesen RAF-Vergleich aber für absolut überhöht. Und ich denke, da können wir uns anschließen, dass der Vergleich sehr weit hergeholt und sehr überstürzt ist.
Ja, da würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Zu diesem RAF-Vergleich werde ich auch gleich nochmal kommen. Was ja bei allen so ein bisschen mitschwingt oder teilweise auch explizit ausgesprochen wird, dass Radikalität vorgeworfen wird. Da gibt es eine entscheidende Unterscheidung. Und zwar ist die Protestform schon eine vergleichsweise radikale. Aber die Forderungen, deswegen wollten wir sie vorhin auch reinbringen, tatsächlich nicht besonders. Also die Forderungen bis dato sind großteils weniger weitgreifend gewesen als zum Beispiel von Fridays for Future, die ja als deutlich moderater wahrgenommen oder also auch zu Recht eingestuft werden. Also Radikalität bezogen auf die Protestform schauen wir uns dementsprechend an. Und die Protestform, die sich die letzte Generation auf die Fahne schreibt, ist der zivile Ungehorsam. Deswegen zunächst mal die Frage, was ist denn überhaupt ziviler Ungehorsam? Da ist es wie so oft in der Forschung so, dass es keine einheitliche Definition gibt. Man ist sich nicht so ganz einig, aber ich glaube, ich kann behaupten, es gibt einen kleinsten gemeinsamen Nenner, und zwar der gewaltfreie Bruch von Regeln bzw. Gesetzen wird als ziviler Ungehorsam eingestuft. Was wichtig ist, ist, das bedeutet nicht, dass es um einen regellosen Regelbruch geht. Also der Regelbruch muss regelhaft sein und mit Struktur darf nicht willkürlich geschehen, damit es ziviler Ungehorsam ist. Da gibt es noch einige Unterkategorien, bei denen sich dann eben auch teilweise die Geister scheiden können. Da wollen wir jetzt nicht so im Detail reingehen. Im Großen und Ganzen kann man aber sagen, die letzte Generation führt schon zivilen Ungehorsam aus. Kann man sich relativ einig sein. Den einzigen Kritikpunkt, den ich jetzt gefunden habe, ist, dass eine Bedingung für zivilen Ungehorsam ist, dass man erfolglos moderatere Mittel ausgeschöpft hat. Und das ist natürlich ein ziemlich subjektives Maß. Also hat man jetzt schon alle moderaten Mittel ausreichend ausgeschöpft, um radikalere anwenden zu dürfen, um dann als ziviler Ungehorsam zu gelten? Da können sich die Geister, würde ich sagen, natürlich scheiden. Aber abgesehen davon kann man sagen, alle anderen eindeutigeren Kriterien für zivilen Ungehorsam hat sie erfüllt.
Um das vielleicht einmal konkreter einordnen zu können, andere historische Beispiele, die immer wieder aufgeführt werden für zivilen Ungehorsam, wären zum Beispiel Gandhi oder Martin Luther King, Rosa Parks oder im deutschen Kontext eben die Blockaden gegen die Einlagerung von Atommüll in Gorleben. Aber interessanterweise zählt auch Fridays for Future oder die Protestform des bewussten Schulversäumnisses von Fridays for Future zu zivilen Ungehorsam oder kann eben als solcher kategorisiert werden. Fand ich einfach ganz spannend, weil das, glaube ich, in der Diskussion sehr selten gegen Fridays for Future verwendet wird, dieses Argument, dass sie damit demokratiefeindlich wären. Wobei natürlich ein großer Unterschied da ist, dass ja einfach bei der letzten Generation Teile der Zivilgesellschaft direkt betroffen sind durch eben die Blockaden.
Ja, voll. Das ist auch vielleicht ein bisschen Foreshadowing schon für den radikalen Flankeneffekt und auch für das Activist-Dilemma. Da werden wir uns nämlich nachher anschauen, was zu Moral und wie das zusammenhängt mit dem wahrgenommenen Schaden, den man anderen zufügt. Erstmal, wir haben jetzt zivilen Ungehorsam halbwegs definiert, halbwegs abgeklärt, ob die letzte Generation zivilen Ungehorsam macht. Dann bleibt noch die Frage, ist ziviler Ungehorsam denn demokratiefeindlich? Jetzt gedacht, man ist sich nicht einig. Argumente, die ich gefunden habe, die dafür argumentieren, dass ziviler Ungehorsam demokratiefeindlich sind, ist einmal, dass ziviler Ungehorsam als ein Einfallstor für Gesetzesuntreue angesehen werden kann. Es geht ja um den absichtlichen, gezielten Regelverstoß. Meistens ist mit Regeln dann Gesetzen gemeint. Das auch den Querbezug zur RAF, den ich vorhin meinte. Ich denke, darauf wollen viele der Menschen, die die letzte Generation mit der RAF vergleichen, hinaus. Auch wenn ich mit dem Vergleich trotzdem nicht d'accord gehe, ist meine Vermutung, dass da so die Intention daher kommt, dass die Sorge besteht, dass ein kleiner, mehr größere oder anwachsende Gesetzesverstöße zur Folge haben kann. Wie gesagt, trotzdem gehe ich da gar nicht mit bei dem Vergleich. Und damit auch ein bisschen einhergehend noch das zweite Argument, warum das dann speziell demokratiefeindlich und nicht nur rechtsstaatsfeindlich praktisch ist, ist, dass Gesetze und gegen Gesetze zu verstoßen ja bedeutet, dass man gegen die demokratisch legitimierten Regeln verstößt. Also Gesetze als Regel, die mit Hilfe eines demokratisch legitimierten Staates entstehen. Wenn man gegen die verstößt, kann man das als dann demokratiefeindlich lesen. Dagegen argumentieren natürlich auch einige Menschen. Ein ganz schön formuliertes Argument dafür, dass ziviler Ungehorsam nicht demokratiefeindlich ist, habe ich aus einem Buch von Dieter Rucht. Lisa, wärst du vielleicht so lieb, das mal vorzulesen?
Gerne. Also Dieter Rucht sagt in seinem Buch, demgegenüber ist festzuhalten, dass der wohlverstandene und wohldosierte zivile Ungehorsam vielmehr eine demokratieverträgliche, ja demokratieförderliche Errungenschaft darstellt. Das Aufkommen des sich selbst disziplinierenden zivilen Ungehorsams ist demnach Ausdruck einer postkonventionellen Moral. Die Angemessenheit des Handelns bemisst sich demnach nicht an der Korrektheit des Zustandekommens von gesellschaftlichen Regeln, etwa ihrer formal-demokratischen Legitimation oder ihrer Übereinstimmung mit weithin akzeptierten gesellschaftlichen Normvorstellungen, sondern in der Abwägung der Konsequenz des eigenen Handelns wie Nichthandelns im Licht universalistischer Prinzipien, die an diskursive Prozesse rückgebunden sein müssen. Insofern ist ziviler Ungehorsam zwar nicht Voraussetzung von Demokratie, aber doch Indikator demokratischer Reife, sowohl auf Seite der politischen AktivistInnen wie auch der kommentierenden politischen Öffentlichkeit. Die Reife der Letzteren bemisst sich nicht zuletzt daran, ob sie auf zivilen Ungehorsam mit einem mechanischen Abwehrreflex oder aber einer diskursiven Prüfung von Handlungsgründen reagiert.
Super, vielen Dank fürs Vorlesen von diesem Brocken. Also vielleicht etwas zusammengefasst und mundgerechter formuliert, würde ich sagen, dass ziviler Ungehorsam laut diesem Argument, wenn er also ordentlich durchgeführt ist, sogar demokratieförderlich ist, weil man das Richtige in Anführungsstrichen tut, auch wenn oder selbst wenn es illegal ist oder außerhalb gesellschaftlicher Konventionen. Und die Diskussion darüber, was das Richtige ist, gehört laut diesem Verständnis auch zu einem Umgang mit zivilen Ungehorsam oder also zumindest aus der protestierenden Perspektive zu zivilen Ungehorsam selbst dazu. Die letzte Generation hat ja schon mehrfach ihre Strategien angepasst, jetzt eben sogar drastisch zuletzt oder sogar mit Reflexionspause zwischendrin. Also ich würde sagen, man kann ihnen das schon unterstellen, attestieren, dass sie soweit offen für Diskussionen sind. Nochmal auf der persönlichen Ebene. Ich persönlich werde ehrlich gesagt davon mehr überzeugt, dass das nicht demokratiefeindlich ist, zivil ungehorsam zu protestieren. Auch aufgrund der von dir schon vorhin angesprochenen vergangenen zivil ungehorsamen Protesten von Mahatma Gandhi und Martin Luther King unter anderem, natürlich nicht nur, aber so, das sind ja die größten, bekanntesten. Und diese Proteste würde ich persönlich nicht pauschal alle als demokratiefeindlich abstempeln wollen. Aber wie gesagt, wissenschaftlichen Konsens gibt es da jetzt nicht. Ja, damit hätten wir den Part abgehakt. Und könnten zum nächsten Kritikpunkt rübergehen. Was hast du denn noch gefunden, Lisa?
Ja, damit wären wir zurück beim Anfang der Folge, zurück bei Robert Habeck, der eben den Kritikpunkt, dass die Protestform der letzten Generation der Sache, also der Klimabewegung, ja mehr schadet als hilft, ja relativ deutlich in seinem Zitat auf den Punkt bringt oder se also seine Meinung dazu auf den Punkt bringt. Außerdem habe ich zu dem Punkt auch einige Umfragen mir ein bisschen genauer angeguckt. Und da gibt es beispielsweise eine von 2022, eine Zivi-Umfrage, wo 75% der Menschen, die befragt wurden, sich dafür ausgesprochen haben, dass Aktionen wie das Beschmieren von Gemälden ihre Einstellung gegenüber der Klimaschutzbewegung eindeutig oder zumindest eher verschlechtert. Das bezieht sich jetzt natürlich sehr explizit auf die Protestform des Gemälde beschmieren, sondern nicht explizit auf die Protestform Straßenblockaden. Genau, ist aber, glaube ich, ganz interessant, das mit einzubeziehen. Und aus einer Umfrage im November 2022 haben sich aber auch 86% dafür entschieden, dass die letzte Generation mit ihrem Vorgehen dem Anliegen des Klimaschutzes schade. Also da schwingt vielleicht auch diese Angst relativ deutlich mit. Genau, und dann gibt es eine weitere Umfrage durch die ARD im Dezember 2022, wo 84% der Menschen Blockaden von Straßen und Verkehr im Kontext von Klimaprotesten für nicht gerechtfertigt hielten. 83% sprachen sich außerdem gegen die Störung und Beeinträchtigung von Ausstellungen und Kulturveranstaltungen aus. Das ist auf jeden Fall ein total großer Anteil und dementsprechend kann man die Angst von Robert Habeck vielleicht auch ein bisschen besser versuchen nachzuvollziehen. Gleichzeitig haben in derselben Umfrage der ARD aber auch 82% ausgesagt, dass sie einen großen oder sehr großen Handlungsbedarf beim Klimaschutz sehen. Also in etwa die gleiche Anzahl an Menschen sieht das kritisch, die Protestform der letzten Generation, lässt sich aber nicht davon abbringen, dass eben dieser große Handlungsbedarf beim Klimaschutz trotzdem noch präsent sein muss.
Ja, und das ist ja auch oft so die Argumentation der letzten Generation, dass ihr Ziel ja nicht ist, beliebt zu sein, sondern ihr Ziel ist, den Klimaschutz voranzubringen und dass eine unbeliebte letzte Generation nicht gleich weniger Unterstützung für Klimaschutz bedeutet. Damit kommen wir jetzt zum schon angeteaserten Activists Dilemma zu Englisch. Ich habe es mal mit Aktivisti Dilemma übersetzt. Und da geht es eben um genau diesen Punkt, dass extreme Protestformen mehr Aufmerksamkeit bringen, aber halt auch mehr Ablehnung und um die Frage, ob diese Ablehnung sich nur auf die Protestgruppe bezieht oder dann auch überschwappt auf den Protestinhalt. Also ob die Sorge berechtigt ist, dass die Asympathien gegenüber der letzten Generation abfärben auf die Bereitschaft zum Klimaschutz. Also stellt sich dann die Frage, was wiegt schwerer? Mehr Aufmerksamkeit oder mehr Ablehnung? Bei Aufmerksamkeit wurde auf jeden Fall schon gefunden, dass mehr Aufmerksamkeit mehr Druck auf Institutionen mit sich bringen kann und damit auch mehr Nutzen verbunden sein kann. Mehr Ablehnung der Protestgruppe auf der anderen Seite führt aber auch zu mehr Ablehnung der Protestinhalte, also so eine Art Backfire-Effekt. Dann zum Mechanismus bei der Ablehnung habe ich auch noch was Interessantes gefunden, und zwar, dass die radikalen Protestformen zu mehr Ablehnung führen über ein paar Zwischenstopps in der Psyche sozusagen. Zunächst ist Bedingung, dass sie als unmoralisch wahrgenommen werden. Zur Moralpsychologie da vielleicht. Als unmoralisch wird wahrgenommen, was anderen Menschen Schaden zufügt oder wo es beabsichtigt ist, anderen Menschen Schaden zuzufügen. Also sowohl Intention als auch Effekt können dazu führen, dass etwa eine Handlung als unmoralisch eingestuft wird. Und bei Schaden auch noch interessant, da geht es nicht nur um offensichtlichen physischen Schaden. Also es geht nicht nur darum, ob wenn ich jemanden ein Bein stelle, ob das unmoralisch ist, sondern auch Freiheitsberaubung. Also es wäre auch unmoralisch, wenn ich meine kleine Schwester im Klo einsperre oder so. Ja, da finde ich einen ganz interessanten Punkt eigentlich, jetzt bei der letzten Generation, weil sie ja da gerade im Autoland Deutschland die Freiheit, auf der Autobahn fahren zu dürfen, eben angegriffen haben mit ihren Klebeaktionen, nicht nur auf der Autobahn, auch auf anderen Straßen. Und ich glaube, daher könnte diese starke Reaktion auf das Blockieren von Straßen, weil das eben als unmoralisch wahrgenommen wird, weil Autofahren gleich Freiheit assoziiert wird. Was da ein Ausweg sein könnte, ist, gegen die Verantwortlichen und mächtigeren Leute sich zu richten, statt eben gegen die breite Bevölkerung. Also das tun sie natürlich nicht, da distanzieren sie sich auch von, aber de facto baden die Proteste die Leute auf der Autobahn aus. Und es könnte als moralischer empfunden werden, wenn die Betroffenen von den Protesten, große Konzerne, die den Klimawandel mit verursachen, oder auch untätige PolitikerInnen, wenn die die Konsequenzen der Proteste mehr ausbaden müssen, in Anführungsstrichen. Das könnte dann dazu führen, dass die Unterstützung eben nicht negativ beeinflusst wird, weil schon an diesem ersten Punkt eingehakt wird, dass es gar nicht als unmoralisch wahrgenommen wird, die Protestform. Und ich denke, da könnte die neue Strategie vielleicht gut ziehen. Also vor allem der ha eine Unterpunkt, dass PolitikerInnen und EntscheiderInnen zur Rede gestellt werden sollen, zielt ja ziemlich genau darauf ab. So, wir sind ja jetzt immer noch auf dem Weg von, wie kommt man von einer radikalen Protestform zu weniger Unterstützung für die Gruppe. Erster Zwischenschritt war, der Protest muss als unmoralisch wahrgenommen werden. Zweiter Schritt daraus folgend ist dann, dass Protestformen, die als unmoralisch wahrgenommen werden, zu weniger sozialer Identifizierung mit der Gruppe führt. Da gibt's die Theorie der sozialen Identität. Ist dir die zufällig ein Begriff, Lisa?
Also ich glaube, ich könnte mir was drunter vorstellen und gerade so bildungswissenschaftlich kommt es doch auch schon in meinem Studium zwischendurch immer mal wieder vor. Aber ich hätte jetzt keine spontane Definition auf der Hand. Deshalb, falls du mir die geben möchtest, sehr gerne.
Ganz grob angeschnitten, besagt die Social Identity Theory, Theorie der sozialen Identität, dass man für Menschen, die man zu einer Gruppe zugehörig zählt, zu der man sich selbst zugehörig fühlt, denen gegenüber mehr Unterstützungsbereitschaft hat. Also Menschen neigen dazu, in wir und die zu unterteilen. Und wir und die Leute, die in meiner Gruppe sind, sind mir per se immer erstmal sympathischer als die fremden anderen. So. Und die Gruppe, mit der ich mich identifiziere, für die Gruppenmitglieder dieser Gruppe habe ich dann eben auch mehr Sympathie und Bereitschaft zur Unterstützung übrig. Dementsprechend könnte es sinnvoll sein, Gefühle von einer gemeinsamen Identität stärker anzusprechen. Und auch da greift vielleicht wieder sich gegen PolitikerInnen zu positionieren als letzte Generation, weil das so ein bisschen in dieses Narrativ von die da oben, mehr oder weniger die Mächtigen reinspielt. An sich natürlich auch oft schwieriges Narrativ, würde ich sagen, aber ja, auch weil es halt zieht. Von daher auch in dem Punkt, würde ich sagen, könnte die neue Strategie eine Verbesserung darstellen und zu mehr Unterstützung und weniger Kritik an den Protesten führen.
Würdest du vielleicht auch sagen, dass man dieses Konzept der sozialen Identität auch so ein bisschen auf die Kritik anwenden kann? Es fällt ja schon auf, dass gerade konservativere Medien oder PolitikerInnen, konservative Presse der letzten Generation einfach doch deutlich negativer gegenüber eingestellt ist als beispielsweise linke Medien oder grüne PolitikerInnen jetzt als Beispiele oder andere KlimaaktivistInnen.
Ja, voll. Also ja, würde ich auf jeden Fall so sehen. Ich glaube, oft ist es ja dann so ein bisschen die Einstellung von wir, die Vernünftigen und da die idealistischen Hippies, die an der Realität vorbeileben. Also naja, da kommt jetzt meine Färbung wieder ein bisschen durch.
Zwei idealistische Hippies am Mikro.
Natürlich auch nicht bei allen, das möchte ich nicht allen unterstellen, aber so in der Tendenz. Würde ich sagen, kann man das da auf jeden Fall auch gut anwenden oder drin erkennen. So, also eine geminderte soziale Identifizierung mit der Gruppe führt dann in Folge eben zu einer geminderten Unterstützung der Gruppe, wie wir es gerade schon beschrieben haben. Also nochmal die Punkte: radikale Protestform wird öfter als unmoralisch bewertet. Unmoralisch bewertet führt zu, ich identifiziere mich mit der Gruppe weniger, die etwas macht, das ich als unmoralisch wahrnehme, führt zu, ich unterstütze diese Gruppe weniger und bin weniger von ihr überzeugt. Soweit eigentlich ganz simpel, würde ich sagen. Aber interessant finde ich, wie da so die Moralpsychologie und ja, soziale Identifizierung mit reinkommt. Das war, wie gesagt, die Argumentation dafür, wieso die Ablehnung der Protestgruppe viel Effekt hat, für den Backfire-Effekt von ich mag die Gruppe nicht, und damit kann es dann auch zu führen, dass ich die Protestinhalte weniger unterstütze. Und mit einer abgeschwächten Unterstützung der Gruppe geht dann auch eine abgeschwächte Unterstützung der Überzeugungen der Gruppe einher. Damit haben wir jetzt also das abgehakt, wie der Mechanismus funktioniert von Ablehnung der Protestgruppe zu mehr Ablehnung der Protestinhalte. Nochmal als Reminder, Gegenargument oder Gegenmechanismus eher ist, mehr Aufmerksamkeit gleich mehr Druck auf Institutionen gleich mehr Nutzen. Jetzt die Frage, wie gesagt, was wiegt mehr? Man weiß es nicht so genau. Die Effekte, die die radikale Protestform auf die Überzeugung von der Sache, dem Klimaschutz hat, bilden die ganze Bandbreite ab. Es wurden negative Effekte gefunden, dass sie eben praktisch radikale Protestform der Sache in Anführungsstrichen schadet. Es wurden Effekte gefunden, dass es unverändert bleibt, also dass einfach radikale Protestform hin oder her, man hat die gleiche Einstellung nach dem Protest wie davor. Und es wurden auch positive Effekte gefunden. Insgesamt alle, also negative, neutrale und positive Effekte sind meistens kurzfristig. Ja, weil halt langfristige Studien seltener, schwerer zu machen sind. Oft wird so ein bisschen die Hoffnung aus der Klimaaktivismus-Szene geäußert, dass es ja mittelfristig positive Effekte geben könnte durch die gesteigerte Aufmerksamkeit. Da gibt es aber noch nicht so wirklich Belege. Ich habe auf jeden Fall keine gefunden. Also ist weder belegt noch widerlegt. Und alles in allem scheinen diese Prozesse einfach so komplex zu sein, dass keine allgemeinen Aussagen machbar sind, unabhängig von Protestthema und ganz konkreter Protestform.
Was uns vielleicht ja trotzdem auch so ein bisschen positiver stimmen kann, ist, dass es ja doch charakteristisch für Protestbewegungen ist, dass sie vor allem in ihrer Frühphase einfach auf sehr, sehr viel Widerstand treffen, weil sie ja gegen etwas protestieren, beziehungsweise für etwas. Dementsprechend, ja, vielleicht ja das noch so als Punkt, dass es vielleicht doch auch langfristig positive Entwicklungen geben kann. Wobei dann natürlich die Frage ist, ob das nicht auch durch eine Anpassung von neuen Protestformen irgendwie geschehen kann.
Ja, ich finde, das hat man ja eben auch bei Fridays for Future gesehen. Zumindest jetzt in meiner persönlichen subjektiven Wahrnehmung wurde das ja am Anfang auch viel stärker kritisiert und ist jetzt, also ich kenne niemanden mehr, der das irgendwie problematisch sieht. Gut, sie schwänzen auch nicht mehr die Schule, soweit ich weiß, aber da hat sich das auf jeden Fall einfach in der Wahrnehmung geändert, dass es als weniger problematisch wahrgenommen wird, die Protestform von Fridays for Future.
Damit kommen wir dann jetzt nämlich zum, ja, nächsten Abschnitt, wenn man sich die Kritik an der letzten Generation anguckt, beziehungsweise auch einfach die Einstellung gegenüber der letzten Generation, und zwar ja innerhalb der Klimabewegung, wie das da aussieht. Genau, und ja, es gibt tatsächlich eine relativ große Bandbreite auch hier. Also Einigkeit ist da wenig zu finden. Es gibt einige lokale Annäherungen. Zum Beispiel hat der Kreisverband der Grünen in Berlin im Januar 2023 sich solidarisch mit der letzten Generation bekannt. Diese lokalen Annäherungen findet man eben auch in ganz vielen anderen Bundesländern und Städten. Oder es gab ja auch beispielsweise einige BürgermeisterInnen, die Vereinbarungen mit der letzten Generation geschlossen haben, dass genau das
Ja, ich glaube, die haben gegen das Versprechen, dass bei ihnen nicht der Verkehr blockiert wird, dann klimapolitische Zugeständnisse zugesichert.
Andererseits sieht man aber auch bei Fridays for Future beispielsweise, dass da auch Kritik geäußert wird an der letzten Generation, allerdings größtenteils implizit. Und zwar, Luisa Neubauer hat im August 2023 beispielsweise in einem Interview gesagt, dass politischer Wandel nicht kategorisch schneller kommt, indem man zu radikaleren Maßnahmen greift und dass gewisse Aktionen Menschen und politische Entscheidungsträger im schlimmsten Fall auch abschrecken können. Und das ist, glaube ich, schon relativ deutlich in Richtung der letzten Generation.
Ja, das deckt sich ja ganz gut mit dem, was wir vorher haben.
Ja, das vielleicht als kleiner Rückbezug und gleichzeitig stellt es aber auch eben ja die Beziehung zwischen letzte Generation und Fridays for Future relativ gut dar. Also dass sich da in der Vergangenheit mehr abgegrenzt wurde, als solidarisch gezeigt wurde.
Dazu passt der radikale Flankeneffekt auch perfekt. Und zwar hole ich dafür nochmal etwas aus. Die Angst ist ja im Grunde die davor, dass die negative Meinung gegenüber der letzten Generation sich dann auf andere Gruppen in der Klimabewegung abfärbt. Und die Theorie des radikalen Flankeneffekts geht eben genau da rein und beschäftigt sich damit, dass radikalere Protestgruppen die öffentliche Wahrnehmung von moderateren Protestgruppen beeinflussen. Es gibt allerdings nicht einen radikalen Flankeneffekt, sondern es gibt zwei, und zwar einen positiven und einen negativen. Der positive radikale Flankeneffekt beschreibt den Mechanismus, dass die Abwertung einer radikaleren Gruppe zur Aufwertung einer moderateren führt, beziehungsweise zu mehr Akzeptanz der Moderaten und mehr Verständnis für die moderate Gruppe. Also sprich, ich finde die letzte Generation so blöd, dass ich auf einmal Fridays for Future viel cooler finde. Der Gegensatz dazu ist der negative radikale Flankeneffekt. Das ist praktisch ein mit in den Abgrund reißen und die Angst, die eben, würde ich sagen, Fridays for Future hat. Und das wäre dann nämlich der Mechanismus, dass die negative Meinung über die letzte Generation auf die moderaten Gruppen wie Fridays for Future abfärbt und dadurch Fridays for Future mit diskreditiert wird durch die letzte Generation. Die Frage ist jetzt natürlich, woran hängt es, ob der positive oder der negative radikale Flankeneffekt eintritt? Da habe ich vor allem zwei Sachen gefunden, und zwar einmal das Gefühl der Öffentlichkeit, Menschen durch Zugeständnisse vor einer Radikalisierung bewahren zu können. Das heißt, auf die letzte Generation bezogen, wenn die Öffentlichkeit das Gefühl hat, dass durch Zugeständnis an Fridays for Future zum Beispiel weniger Leute zur letzten Generation gehen und radikaleren Aktivismus machen, dann führt das ja also zu dem positiven Effekt für die moderate Mitte durch den Druck sozusagen, den die radikale Flanke ausübt, durch die Drohung mehr oder weniger, die von der Flanke ausgeht, werden dann mehr Leute zur Mitte gespült. Das ist so die Hoffnung, wenn es ins Positive schwankt. Wenn dieses Gefühl nicht vorhanden ist, im Umkehrschluss ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass es zum negativen radikalen Flankeneffekt kippt und dann eben die letzte Generation Fridays for Future mit in den Abgrund reißen würde, der Unsympathie. Der zweite Punkt ist die Abgrenzung der moderaten Gruppe von der Radikalen. Bedeutet also, wenn, wir bleiben einfach beim Beispiel, auch wenn es natürlich noch mehr Protestgruppen gibt oder Klimaaktivismusgruppen. Also wenn Fridays for Future sich von der letzten Generation distanziert, dann kann das dazu führen, dass es, liegt auch eigentlich relativ intuitiv auf der Hand, dass die öffentliche Wahrnehmung von der letzten Generation sich nicht so auf die öffentliche Wahrnehmung von Fridays for Future abfärbt. Das Das heißt, auch wenn innerhalb der klimaaktivistischen Szene eigentlich alle das gleiche Ziel oder ähnliche Ziele zumindest haben, kann es tatsächlich sinnvoll sein, da sich abzugrenzen und sich von den Protestformen zu distanzieren aus Sicht der moderateren Gruppen.
Und das ist ja genau das, was Fridays for Future bisher zumindest verfolgt hat. Also das, was wir in den Zitaten von Luisa Neubauer jetzt stellvertretend quasi auch wiederfinden konnten. Und tatsächlich, natürlich sind diese langfristigen Sachen immer schwierig und es sind immer kurze Einblicke da rein. Aber ich finde, man kann so einen leichten positiven Flankeneffekt zumindest auf politischer Ebene auf jeden Fall verzeichnen. Es gab 2023, ja, unter anderem in Berlin, natürlich in ganz vielen anderen großen Städten auch eben große Klimaproteste von Fridays for Future organisiert und hat die Umweltministerin Steffi Lemke Fridays for Future eben für ihre klügeren Aktionen gedankt. Also da finde ich, sieht man das eigentlich ganz gut dran, dass ja, sich das positiv für Fridays for Future ausgewirkt hat, diese Distanzierung. Und das war ja auch das, was wir zwischendurch schon mal so gefühlsmäßig irgendwie gesagt haben, dass mittlerweile Fridays for Future eigentlich kaum mehr kontrovers diskutiert wird. Und man das vielleicht auch unter anderem darauf zurückführen kann, dass die letzte Generation aktiver in den Vordergrund des Geschehens getreten ist und dann Fridays for Future eben positiver gesellschaftlich wahrgenommen wurde oder wird.
Inwieweit es dann alles Auswirkungen hat auf die Effektivität des Protestes, müssen wir leider noch weiter abwarten. Aber soweit wäre es das zum radikalen Flankeneffekt. Ich habe jetzt noch mal eine kleine Zusammenfassung. Am coolsten wäre es im Grunde, wenn die neue Strategie der letzten Generation es schaffen könnte, sowohl radikal zu sein, um viel Aufmerksamkeit zu generieren, als auch als moralisch wahrgenommen zu werden, um eine positivere Wahrnehmung der letzten Generation wahrscheinlicher zu machen. Da waren wir eben beim Aktivisti-Dilemma. Und damit könnten Sie dann die Frage, ob sich die negative Wahrnehmung auf sowohl die Sache, also den Klimaschutz, als auch auf die anderen Aktivistengruppen auswirkt, irrelevant machen. So, damit sind wir jetzt am Ende angekommen und wir haben euch ein bisschen aufs Glatteis geführt. Wir haben Antworten versprochen, konnten leider nur viel, man weiß es nicht so genau, liefern.
Wir sind aber auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt, gerade mit ja, der Strategiewende der letzten Generation. Und genau, wenn da Interesse besteht, können wir da ja auf jeden Fall nochmal drauf zurückgucken, dann vielleicht gegen Ende des Jahres oder je nachdem, wie schnell sich das Ganze vollzieht und schauen, inwieweit unsere angedeuteten Prognosen wahr geworden sind oder auch nicht. Und ja. Damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne euer Feedback per Mail an geistreich-podcast@posteo.de oder über Instagram @geistreich-podcast. Da könnt ihr uns auch folgen.
Und damit verabschieden wir uns aus unserem Geistreich. Sage Tschüss. Vielen Dank, dass du diese erste aufregende Folge mit mir gemacht hast, Lisa.
Ihr auch ganz lieben Dank, Lea. Ich fand's ganz schön.
Also in dem Sinne,
Tschüss.
bis bald.